Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Streckt doch mal eure Hand aus zu unserem lieben Reinhard. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und den Reinhard füllst. Dass das, was du ihm aufs Herz gelegt hast, jetzt leicht und nach deinem Willen, nach deinem Wunsch aus seinem Mund herauskommt. Überfließend, Geist Gottes. Amen.
So. Guten Morgen. Ja, ich bin sehr inspiriert worden heute Morgen von dem. Und deswegen mache ich ein Special. Also ich habe das Gefühl, Gott hat zu mir geredet, dass ich was außer die Reihe noch machen soll. Und ich wollte euch dieses Bild zeigen. Und das macht vielleicht für euch, für die, die jetzt nicht in meinen Session waren, macht das wenig Sinn zuerst. Ihr seht oben ein so ein Durchschnitt eines Felsen. Und dieser Felsen war unter dem Allerheiligsten des Salomonischen Tempels, das ist später gebaut worden, und war der Ort, an dem Abraham von Gott aus instruiert seinen Sohn opfern sollte. Und jetzt friert ja bei uns sofort das Blut, wenn wir uns das vorstellen, auch bei mir, ich denke, unmöglich, passt überhaupt nicht zu dem Gott der Schrift, weil Gott ist Gott der Liebe und der will kein Menschenopfer, das wissen wir. Und trotzdem hat Gott seinem guten Freund, seinem zur damaligen Zeit seinen besten Freund auf Erden, nämlich Abraham, etwas zugemutet. Er hat ihm nämlich gesagt, du pass auf, den Sohn, auf den du 20 Jahre gewartet hast, den will ich, dass du ihn mir opferst. Und ich weiß, Eltern hier, die denken, also hoffentlich, Gott, kommst du nie auf so eine Idee bei mir. Ja? Also ich habe das auch immer gedacht, lieber Gott, du kannst viel von mir erwarten, aber ich glaube, da habe ich einfach nicht die Power dazu. Aber ich will das erklären. Eigentlich ist diese Geschichte über Abraham, auch für die Leute, die vielleicht noch nicht so die Bibel kennen, hier steht im Alten Testament, Abraham gilt als der Vater des Glaubens. Wir müssen verstehen, dass lange Zeit es keinen Menschen auf der Erde gab, der so von Herzen nach Gott gefragt hat wie dieser Abraham. Und deswegen hat Gott ihn als einen besonderen Mann herausgesucht und die Bibel sagt uns, dass er der Vater ist aller der Menschen, die wirklich an Gott glauben. Und dieser Mann, mit dem sprach Gott, das hatte was zu tun mit seinem Herzen, dass dieser Mann bereit war, Gottes Wort zu glauben. Und eine der Verheißungen, die Gott ihm persönlich gesagt hat, er sagte zu Abraham, ich mache dich zu einem Vater vieler Völker. Und das war deswegen für ihn so eine wichtige Aussage, weil er nämlich schon 75 war, 80, und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder kriegen und eigentlich bestand so 0,00% die Aussicht, dass er ausgerechnet ein Vater vieler Völker wird. Also völlig aussichtslos, völlig gaga. Und Gott kommt und sagt, ich mache dich zu einem Vater vieler Völker. Er sagt ihm auch, wie viele Menschen er der Vater sein wird. Er sagt nämlich, guck mal im Himmel. Und Abraham sagt, ja. Er sagte, siehst du die Sterne? Ja, genauso viele Kinder wirst du haben. Wenn du jetzt denkst, wow, ja, wow. Wenn du mal überfordert sein willst, Abraham musste mit Sicherheit überfordert sein. Oder ein anderes Gleichnis, er sagte ihm, so viel wie Sand am Meer ist, Sand am Strand ist, also was ja wirklich zugegebenerweise absolut undenkbar ist. Und jetzt kam dann Gott, sandte ihnen drei Engel und die sagten ihnen, in einem Jahr wird deine Frau schwanger sein und einen Sohn gebären und genau, und du kannst dich schon darauf freuen. Und das löste nur allgemeine Heiterkeit aus bei seiner Frau, die das durchs Zelt hörte, weil sie eben unfruchtbar war und weil mittlerweile Abraham auch unfruchtbar war. Da ging nichts mehr. Und interessanterweise ist das so typisch Gott, der kommt in deiner Situation, wo bei dir nichts mehr geht. Wo du denkst, it's over. Alles versucht, nichts geklappt. Und dann ist die Frage, ob du Gott glaubst. Aber Abraham glaubte Gott. Und Abraham erlebt dieses Wunder. Ein Jahr später ist Isaak da. 20 Jahre nach der Verheißung. Und Isaak bedeutet lachen, weil seine Frau gelacht hat, wie sie die Prophetie gehört hat. Der Punkt ist, diesen Isaak soll jetzt Abraham opfern. Und Gott sagt, geh weg mit deinem Sohn und geh hin, ich zeige dir dieses Land und ich zeige dir den Berg. Und auf diesem Berg sollst du deinen Sohn opfern. Und Abraham ist gehorsam. Obwohl er Gott kennt, obwohl er weiß, dass Gott keine Menschenopfer will, folgt er der Anweisung Gottes, was super schwer ist, finde ich. Und kommt auf diesen Berg und Gott natürlich verhindert das, gibt ihm dann eine Ziege und lässt es also nicht dazu kommen, dass dem Kind irgendein Haar gekrümmt wird. Aber Abraham zeigt drei wichtige Dinge. Und Gott zeigt eins von diesen drei wichtigen Dingen. Denn weil Abraham der Freund Gottes war, hat Gott ihn Anteil haben lassen an seinem Gefühl. Nämlich, Gott hat wirklich seinen Sohn geopfert für dich. Und Abraham wusste, wie sich das anfühlt. Und der Grund, warum Gott seinen Sohn geopfert hat, war nicht Wahnsinn, sondern Liebe zu uns. Das zweite ist, Abraham zeigte Gott sein Vertrauen. Der Hebräerbrief sagt, dass Abraham glaubte, selbst wenn ich hier opfern muss, Gott wird ihn wieder auferwecken. Das ist schon ein super Glaube. Da möchte ich so eine Scheibe, so eine dicke von abschneiden. Und das dritte, er hatte Vertrauen und er hatte Glauben. Und wisst ihr, was das ist? Das sind die drei Dinge. Liebe, Hoffnung und Glaube, die ewig sind. Die markieren diesen Felsen. Und die sind die Grundlage des Tempels. Und die direkte Fortsetzung des Tempels ist die neutestamentliche Gemeinde. Die neutestamentliche, unsere Gemeinde, jede Gemeinde, ist gegründet auf drei Dinge. Auf die Liebe Gottes zu den Menschen. Auf das Vertrauen, also die Hoffnung, die berechtigte Hoffnung auf den lebendigen Gott. Und den Glaubensgehorsam, der Gottes Wort hört und dann tut. Und deswegen ist auch ganz praktisch gesehen, dieser Felsen war unter dem Allerheiligsten des Tempels Salomons. Darauf war deswegen gebaut worden, weil David vorher da die Stiftshütte drauf gebaut hatte, weil Gott ihm das gesagt hatte. In der Stiftshütte hatte er den Plan für den Tempel bekommen. Diesen Tempel hat er seinen Sohn gebeten zu bauen, und zwar genau an dieser Stelle. Heute steht dort der Felsendom, so heißt er, mit der goldenen Kuppel, über diesen Felsen. Weil es nicht mehr der Ort ist, an dem Gott alleine ist. Konnten ruhig die Entschuldigung, wenn ich sage, die Moslems da ihren Tempel bauen. Weil der Tempel, um den es heute geht, der heißt Jesus Christus und der wohnt in unseren Herzen und der wohnt in unserer Gemeinschaft. Und das ist die neutestamentliche Gemeinde. aber die basiert auf dem gleichen Felsen. Und ich wollte euch das unbedingt sagen, dass das wirklich von Gott so deutlich durchstrukturiert und durchgedacht ist. Und dass viele Geschichten, die wir zuerst mal in der Bibel so hören, vielleicht manchmal nicht so viel Sinn für uns machen, wenn wir sie lesen, weil wir denken, unmöglich, dieser Gott. Aber wenn wir dann weiter gucken, dann merken wir, dass alles Hand und Fuß hat. Und dass es großartig ist, wie Gott sich alles ausgedacht hat und wie er es ausführt. Es ist unfassbar, wie Gott das hinkriegt. Und Abraham wurde der Vater aller Religionen, die sich auf ihn beziehen. Das ist das Judentum, das ist der Islam und es ist das Christentum. Zur Zeit 2/3 der Menschheit, deren Vater im geistlichen Sinne, auch wenn es falsch verstanden ist, manch bei manchen, im geistlichen Sinne ist Abraham ihr Vater. Hat Gott gelogen mit den Sternen? Ich glaube kaum. Ich hatte so das Bedürfnis, euch das zu sagen, dieses eine. Und wenn ihr mal Lust habt, wir werden demnächst dieses Ganze durchsprechen und dann werdet ihr vieles erfahren, was ihr vielleicht noch nicht wisst, über die Gemeinde. Ich möchte heute sprechen über berechtigte Erwartung 2.0. Das beginnt auch mit einer Geschichte, die man nicht gleich versteht. Und deswegen ist das gar nicht so weit weg. Das ist Matthäus 11, Vers 2. Wir kennen den gleichen Text aus Lukas 7, 58. In diesem Dreh ist das: Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte seinen Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihm zur Antwort: Geh zu Johannes und berichte ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Für diejenigen, die das alte Wort Anstoß nicht mehr wissen, das ist sowas Ähnliches wie sich drüber ärgern und sich zu Herzen nehmen und stinkig werden. Also Anstoß nehmen. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgegangen seid, fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein. Was wolltet ihr denn sonst draußen sehen? Ein Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die fein gekleideten Leute sind die, in den Palästen der Könige zu finden sind. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausging? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen. Und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt: Ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir vorangehen und wird dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag, bricht sich das Himmelreich mit Gewalt Bahn. Und Menschen versuchen mit aller Gewalt, es an sich zu reißen. Denn alle Propheten und das Gesetz kündigen das Himmelreich an, bis Johannes kam. Ich will über drei Dinge sprechen. Einmal über die Enttäuschung des Johannes, über die Wunder, die Gott tut und wie Gott dich beurteilt, wenn es dir nicht gut geht. Fangen wir mit Johannes an. Johannes der Täufer war der Cousin von Jesus, 6 Monate älter als er und lebte ein asketisches Leben. Er zog sich hat sich mit Fell bekleidet und er aß proteinhaltige Nahrung und Zucker, also damals Heuschrecken und Honig. Und er guckte, dass es ihm damit einigermaßen gut ging und er lebte vor allen Dingen in der judäischen Wüste, die bekanntlicherweise nicht besonders freundlich ist. Und er fing an, über das Königreich Gottes zu lehren und er sprach offen, ohne Zurückhaltung über Sünde. Und hat den Israelis, den Juden, den Pharisäern, den Schriftgelehrten ziemlich deutlich die Leviten gelesen. Ziemlich genau die Leviten. Und hat ihnen gesagt, dass der Lebensstil, den sie haben, nichts mit dem lebendigen Gott zu tun hat. Und dann lud er sie ein, sich bei ihm taufen zu lassen, als Zeichen der Umkehr und Vergebung. Und diesen Dienst tat er. Jesus selbst ließ sich aus Gehorsam bei ihm taufen. Und bei dieser Taufe hatte Johannes der Täufer einen prophetischen Eindruck, denn er sah, dass Gott sagt, das ist der Messias, das ist mein geliebter Sohn, und zeigte ihm, wie der Heilige Geist als Taube auf das Haupt von Jesus kam. Also der hatte eine Mega-Vision. Jetzt aber hatte er ein kleines Problem, denn er saß im Gefängnis. Deswegen schickte er seine Jünger zu Jesus, weil er sich nicht mehr sicher war. Er hatte nämlich auch ganz offen und ehrlich dem König gesagt, dass es ziemlich schlecht wäre, dass er ein Hurer wäre, wenn er die Frau seines Bruders zur Ehefrau nimmt, obwohl die ja mit seinem Bruder verheiratet ist. Das hat er öffentlich gesagt und die Folge war, er bekam öffentlich Ärger, wurde eingekerkert, wurde ins Gefängnis geschmissen und hatte wohl so die Gitterstäbe zwischen seinen zwei Händen und ich glaube, er war depressiv und fühlte sich ziemlich vergessen. Denn das Interessante ist, egal wie toll deine Berufung ist, egal wie toll ist, was du jemals erlebt hast, wenn die nächste große Hürde kommt, geschieht bei den meisten von uns das Gleiche. Wir haben plötzlich das Gefühl, es ist irgendwie alles nicht mehr wahr, was vorher war. Und wir sitzen mit nackten Hintern auf kaltem Boden, so im übertragenen Sinne, und haben das Gefühl, wir haben uns wahrscheinlich total geirrt, wahrscheinlich stimmt es mit meiner Berufung nicht, wahrscheinlich habe ich Gott nicht gehört, wahrscheinlich habe ich mir was eingebildet, und guck mal, wo du jetzt hingekommen bist, das Resultat. Und der Grund, warum er so frustriert war, war, er kannte das Alte Testament. Nur seine Interpretation war halt eine eigene, und zwar eine damals übliche. Sie interpretierten nämlich in den Messias hinein den Befreier von der römischen Herrschaft. Sie dachten, dieser Messias, dieser tolle Typ, von Gott gesandt, befreit uns von den Römern, befreit uns von den ganzen anderen Ländern und stellt unser Land wieder her und macht hier einen schönen König. Und wir, da steht auch drin, er wird auf seinem Thron bis zur Ewigkeit sitzen. Also wir gründen den ewigen Staat Israel. Also nicht das Tausendjährige, sondern das ewige Reich, gegründet in Palästina mit Sitz Jerusalem. Und das blieb aus. Stattdessen war er jetzt im Gefängnis und Jesus betätigte sich als Wanderrabbi, lief von Synagoge zu Synagoge, sprach mit den Zöllnern, sprach mit den, anstatt mit den wichtigen Leuten zu sprechen, die in der Welt was verändern können, sprach Jesus mit Prostituierten, mit Menschen, die total gelust haben, mit Leuten, die keinen Bock mehr hatten, mit Menschen, die niemand für gut hielt. Und zu denen hielt sich Jesus. Und ich kann mir vorstellen, wie so seine Vorstellung, wie der plötzlich dachte, naja, bei der Taufe war es ja auch ziemlich heiß, habe ich wahrscheinlich irgendwie, das waren Wunschbilder. Wer kennt sowas? Du hast was von Gott gehört und denkst irgendwann, das waren Wunschbilder. Nimmst das nicht mehr ernst, was Gott zu dir gesagt hat, weil die Realität im Moment so völlig anders aussieht. Und du hast das Gefühl, Gott hat seinen Versprechen vergessen. Da passt auch der Abraham gut rein in das Bild. Deswegen hat er ja dann mal versucht, Gott nachzuhelfen. Er hat gedacht, Gott hat zu mir gesagt, ich will einen Sohn haben, nehme ich halt eine Nebenfrau, ist nicht ganz genau die Frau, aber das ist halt die Nebenfrau, das ist ja üblich hier im Land. Und daraus erwuchs der Ismael. der größte Feind Israels. Weil die eigenen Wege sind immer der größte Feind der Wege Gottes. Und deswegen kam es zu diesem Punkt. Und dieser Johannes der Täufer sitzt da hinter den Stäben und denkt, das war wahrscheinlich alles bloß, geht mal hin, fragt ihn mal. Und dann gibt Jesus ihm eine Antwort, die für uns als Leser erst nicht so viel Sinn macht. Denn Jesus sagt, schaut mal, was ich tue. Ich öffne den Blinden die Augen, ich öffne den Tauben die Ohren. Bei mir laufen die lahmen Menschen wieder. Ich wecke die toten Leute auf. Ich verkünde die Botschaft Gottes, das Evangelium, das, was Gott den Menschen unbedingt aus Liebe sagen will, das verkündige ich ihnen. Erzählt ihm davon und sagt ihm noch, es ist gut, wenn er sich nicht über mich ärgert. Und die kamen ja zurück, haben es ihm gesagt. Und das wäre sicher ein interessanter Moment gewesen, Johannes zu beobachten, wie er das hört. Weil was Jesus dort zitiert, ist Jesaja-Text über den Messias. Das steht schon in einem Propheten geschrieben, der 700 vor Christus geschrieben wurde. Dort erklärt nämlich der Prophet Jesaja, dass dieser Messias genau diese Dinge tut, die Kranken heilen, die Augen öffnen, die Toten auferwecken und diese Dinge tut. Und deswegen war das eine ganz direkte Antwort, die indirekt klingt. Und was das Beste dran ist, er hat ihm eine Antwort gegeben, wo die Jünger sagen können, wir sehen, dass das passiert. Also eine ganz praktische Antwort. Ja, ich bin der Messias. Und wenn du mich manchmal nicht verstehst, dann ärgere dich nicht über mich. Und ich glaube, das sagt uns Gott heute Morgen, wenn du mich manchmal nicht verstehst, wenn du manchmal nicht verstehst deinen Weg, dein Leben, dann ärgere dich nicht über mich. Denn ich halte Wort. Und Paulus war so ein Mann, der wusste das. Paulus, sein Leben war sehr unterschiedlich verlaufen. Auf der einen Seite dieser großartige Mann, der so viel wusste, der so gebildet war, der die Bibel auswendig kannte, der top in seiner Generation war, er einer der 100 besten Leute im Land, vielleicht sogar der 10 besten, er war ein Forerunner, er war ein absoluter Überflieger, für seine Karriere stand fest, er gehörte schon zum Hohen Rat, er war schon der Gesandte des Hohen Rates, er war schon voll im Saft. Und dieser Erfolgsmann musste mit angucken, wie dann diese schreckliche Sekte der Christen aufkam und er hat gesagt, das kann ich nicht hinnehmen. Und dann hat er gesagt, gib mir Erlaubnis und ich werde die alle ins Gefängnis schmeißen und dann könnt ihr machen mit ihnen, was ihr wollt. Und so zog er durchs ganze Land, zog er durch ganz Israel, zog er durch die ganze Palästina und hat überall, wo er auf Christen traf, hat er dafür gesorgt, dass die ins Gefängnis kamen, hat er dafür gesorgt, dass sie gesteinigt wurden, hat er dafür gesorgt, dass sie umkamen. Das war Paulus. Und mitten in dieser Action begegnet ihm Jesus. Mitten in dieser Action holt ihn Jesus ganz runter und sagt, hör mal zu, warum verfolgst du mich? Und Paulus erkennt seinen Riesenfehler. Plötzlich beginnt das Alte Testament in seinem Kopf Gestalt anzunehmen. Er versteht es plötzlich und begreift, wow, dieser Jesus von Nazareth ist tatsächlich der Messias. Und damit zieht er los. Und ist erfolgreich. An einem Ort in Ephesus, wow, 2 Jahre lang ist wirklich der Himmel auf Erden verfügbar. 2 Jahre Gottesdienst. Es reicht aus, wenn sein Schatten auf Kranke fällt, dass die gesund werden. Man nimmt Taschentücher von seinem Schweiß, legt sie Leuten auf und boom, ist es gesund. Aber komischerweise gehen die 2 Jahre vorbei. Komischerweise haben die nach 2 Jahren nicht weitergemacht. Also wir lesen nirgendwo und Paulus bildete Leute aus wie ihm und dann ging der Gottesdienst weiter und wenn sie nicht gestorben sind, feiern sie immer noch Gottesdienst. War nicht so, sondern tatsächlich wird sogar die Gemeinde von Ephesus von Jesus selbst nachher in der Offenbarung ermahnt, dass sie zwar immer noch richtig tolle Typen sind, aber dass sie diese erste Liebe verloren haben. Offensichtlich konnte Paulus diese Erweckung nicht konservieren und offensichtlich die Gemeinde auch nicht. Und es kamen dann ganz andere Zeiten in seinem Leben. Es kamen plötzlich Zeiten, wo er mit dem Schwert, deswegen wird der Van Dyck, das ist ein alter holländischer Meistermaler, der hat dieses Bild gemalt und der hat ihn mit Schwert dargestellt, weil es gibt diese Bibelstelle, dass er sich mit einem Schwert gegen die Löwen in der Arena wehren musste. Das war damals so ein kleiner Brauch bei den Römern, wenn sie jemanden nicht leiden konnten, haben sie ihm so ein Schwert gegeben und gesagt, pass auf, da sind ein paar Löwen, wenn du die kaputt kriegst, dann kannst du wieder raus. Ihr wisst, wie das meistens ausgegangen ist. Deswegen, Paulus war offensichtlich jemand, der gut draufschlagen konnte und wird sogar dargestellt als einer mit dem Schwert. Aber was in seinem Leben tatsächlich passierte ist, er sagt selber von sich, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsal, in Nöten und in Ängsten. Dieser Mann, Paulus, dieser Überflieger, spricht von Ängsten in seinem Leben. Der spricht von Zweifel. Der spricht von Nöten. Der spricht davon, dass es eben nicht immer funktioniert in seinem Leben. Und das ist etwas, wo wir haben immer das Gefühl, wenn ich nur so wäre wie Paulus, dann ging alles in meinem Leben glatt. Und was Paulus uns aber sagt, wenn du so bist wie ich, dann hast du tolle Zeiten und auch schlechte Zeiten. Er sagt, ich habe gelernt, viel zu haben und Mangel zu leiden. Hauptsache, Gott ist verherrlicht. Ich habe erlebt, dass sich Tausende bekehrt haben und ich habe erlebt, dass man mich mit Steinen vor den Ort gejagt hat. Ich habe erlebt, dass sich Hände auf Kranke gelegt haben, die wurden gesund und ich habe erlebt, dass ich Leute krank zurücklassen musste. Ich habe erlebt, dass das Königreich Gottes nicht einfach immer so ist, dass es nur von einem Erfolg zum nächsten geht. Und wenn wir ehrlich sind, und ich meine wirklich ehrlich, es gibt keinen einzigen auf dieser Erde, den ich kenne, der vollmächtig für Kranke betet, der auch nicht genauso erlebt, dass er viele Kranke zurücklässt. Keinen einzigen. Und ich bin schon wirklich vielen großen Leuten begegnet. Und dies behaupten, da würde ich gerne mit Ihnen mal ein paar Monate rumziehen, denn ich bin mir sicher, dass mein Vorurteil bestätigt ist. Ich habe es erlebt. Wir erleben Dinge von Gott, die sind Wahnsinn. Und im nächsten Moment weinen wir uns die Augen aus, weil es nicht klappt. Was wir fest geglaubt haben, wofür wir fest gekämpft haben, wofür wir alles in Bewegung gesetzt haben und es kommt trotzdem nicht. Und genau in dieser Situation fühlst du dich wie dieser Johannes, der hinter seinen Gitterstäben steht und du denkst, habe ich mich geirrt? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich nicht genug geglaubt? Habe ich nicht genug gearbeitet? War ich nicht angestrengt genug? Haben die anderen nicht gut geglaubt? Woran liegt's, Gott? Und Jesus sagt, du, ich bin trotzdem der Messias. Und du tust gut daran, wenn du dich nicht über mich ärgerst. Denn die Geschichte, die ich mit dir schreibe, ist weit mehr als Heilung. Jesus heilt. Und er sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und das rechte Bild, dieser sehende junge Mann, das war ein Workshop in Pakistan. Der Raimund war am nächsten dran. Wir hatten den Leuten beigebracht, wie man im Fünf-Schritte-Modell für Menschen betet. Und das erste Gebet, was sie gesprochen haben, haben sie für diesen Mann gesprochen. Und der war bekannterweise blind. Das hast du, glaube ich, getestet mit den Händen vor den Augen, wenn ich es richtig weiß. Normalerweise zucken die Leute. Er nicht, weil er blind war. Und hier seht ihr ihn auf dem Bild, wie er plötzlich sieht. Weil ganz normale Leute mit ihm gebetet haben und weil Jesus ihn geheilt hat. Auf der anderen Seite, das war in Südafrika, da kam einer nach drei Monaten, schwere Hirnhautentzündung. Der konnte kaum noch laufen. Und Gott erbarmt sich über ihn. Der bekommt auf der Straße alles, was die Gemeinde zu bieten hat. Er wird geheilt, er findet Jesu, er kriegt zu essen und Geld und am Schluss kriegt er noch ein Sozo für seine Seele. Und das seht ihr gerade, das Bild, wo Heidi und Raimund ihm ein Sozo geben. Auf der Straße, mitten auf der Kreuzung. Jesus tut große Dinge. Wir haben noch mehr zu bieten, wir haben noch mehr gesehen. Wir haben miterlebt, wie hier in diesem Raum ein kleines Mädchen, 11, 12 Jahre alt, vom schweren Schielen, die hatte 40 Prismendioptrien, einige von meinen Freunden Optiker sind hier, die wissen, wie viel das ist, ich auch. Das heißt, wir nennen das Glasbausteine einbauen in eine Brille. Und dieses Kind hatte so eine massive Seitenschielung, dass sie überhaupt nicht nach vorne gucken könnte. Und die bekommt ein Gebet hier, findet Jesus und kann mit beiden Augen sofort kerzengerade sehen. Sie wird noch in die Klinik nach Heidelberg gebracht, wo sie in Behandlung war und die sagen, wir wissen nicht, was passiert ist, aber das Kind ist völlig gesund. Melanie Hoppe, bist du da? Melanie, komm doch mal her, komm mal zu mir. Ich weiß, das haben wir nicht abgesprochen. Kann sein, dass du es nicht so schätzt, aber machen wir trotzdem, weil es geht für Jesus, es geht um Jesus, es geht nicht um uns. Und das machst du ja gerne. Komm mal her. Das hier ist Melanie. Unsere liebe Melanie hat hier damals die Schule Lebensart gemacht. Und es war toll. Und wir haben toll gefeiert. Komm hier zu mir. Es ist super, eine super Frau Gottes. Sie zieht vier Kinder, ne? Sie zieht vier Kinder groß. Sie hat einen Pferdestall. Sie kümmert sich um jeden, der Barmherzigkeit braucht und ist eine großartige Frau Gottes. Das kann man so sagen. Sie hatte nur ein Problem. Sie versuchte mit ihrem Kopf einen Betonlaster wegzuschieben bei 70 km/h. Das führte zu leichten Deformationen. Beim LKW natürlich. Stimmt. Sie wurde auf jeden Fall mit einem schweren Hirntrauma in die BGG, also in die Unfallklinik geflogen, war linksseitig gelähmt, konnte nicht mehr riechen und nicht mehr sprechen. Der Arzt, der sie aufgenommen hat, gesagt, es ist ein Wunder, dass sie es überlebt hat. Er sprach von 3 Jahren, bis du wieder richtig reden könntest. Stimmt doch, ne?
Ja.
Und so mit der Lähmung war er sich gar nicht sicher, ob die nochmal weggeht.
Mit dem Denken war er sich auch nicht sicher.
Mit dem Denken war er sich auch nicht sicher. Und noch mehr. Und dann haben sie dir, weil da oben so Druck war, dann haben sie dir hier eine Ausgleichbohrung gemacht. Sie haben eine Schädeldecke weggenommen und da sieht man noch so eine ganz kleine Beule. Das ist übrig geblieben, dass man weiß, es ist wirklich passiert. Habt ihr gehört, die Zahlen? Nach 4 Wochen ist sie auf ihren eigenen Füßen vollständig sprechend und riechend und vollständig wiederhergestellt aus diesem Krankenhaus gelaufen. Stimmt das?
Stimmt. Halleluja.
Das hat Jesus gemacht. Hier stand eine Frau, die erzählte uns, dass sie es 20 Jahre lang nicht riechen konnte. Die war da gestanden. Die war aber aus dem Raum Stuttgart. Und irgendjemand hat gebetet für sie. Und sie war vorgesehen, in den nächsten 2 Wochen wollten sie ihr alle Polypen aus Nebenhöhlen, Stirnhöhle, überall rausholen, weil das völlig zugewuchert war. Nach dem Gebet konnte sie riechen, seit 20 Jahren zum ersten Mal. 4 Wochen später ist sie zum Arzt gegangen und die Operation fiel aus, weil es nichts mehr zu operieren gab. Und eine völlig gelähmtes Bein, das 10, 11 Monate lang sich nicht mehr bewegen konnte, weil sie hatten bei einer Knieoperation den Nerv durchtrennt und sie konnte weder laufen noch den Zeh und das Bein war komplett kalt, sie hatte null Kontrolle über dieses Bein. Und hier in diesem Raum wurde mit ihr auf eine zugegebenerweise etwas seltsamer Art gebetet. So wie er. Und hört mal ihr Zeugnis. Ich hoffe, das kommt laut. Er gibt es oben in den Dings rein. Könnt ihr es irgendwie rausholen, da? Uiuiui. Ich weiß, wie es geht. Hab's schon mal gemacht. Ihr kriegt das gleich. Er wird mich vermutlich nicht reinlassen. Ich versuche es trotzdem. Und ich erzähle euch die Geschichte dabei.
What did the doctor say? Was haben die Ärzte gesagt?
Die haben gesagt, es wird nicht. Also wenn der Nerv kaputt ist, dann ist er kaputt.
Nein. So there was no hope.
Da war also keine Hoffnung.
Nein.
Now you have a doctor's report that actually says that there's no hope.
Du hast vom Doktor eine Bescheinigung, dass da keine Hoffnung mehr ist.
Ja.
That nothing could be done.
Dass da nichts getan werden kann.
So last night after the meeting.
Gestern Abend nach dem Treffen.
Your husband asked me to, if I wanted to time off the 10-meter platform.
Dein Mann mich gefragt, ob ich gern vom 10-Meter-Brett springen würde.
I said, sure.
Und ich sagte, natürlich.
I didn't know what the 10-meter platform was.
Ich habe keine Ahnung gehabt, was dieses 10-Meter-Brett bedeutet.
But I'm willing.
Aber ich mach's.
So I asked, what's going on?
Also habe ich gefragt, was geht da an?
He said, my wife's leg is completely paralyzed.
Er sagt, das Bein meiner Frau ist komplett gelähmt.
She has no movement.
Sie kann es nicht mehr bewegen.
And no feeling.
Und kein Gefühl im Bein.
I said, oh, that's just a one.
Und er hat gesagt, das ist nur ein 1-Meter-Brett.
Nothing is impossible for those who believe.
Nichts ist unmöglich denen, die glauben.
Risk is risk.
Risiko ist Risiko.
Whether it's a cold or cancer.
Ob es eine Erkältung ist oder Krebs.
It takes a miracle to heal both.
Es braucht ein Wunder, um beides zu heilen.
Yep. So, a bunch of people were gathered around.
Also haben sie ein paar Leute da gesammelt.
And I told everybody that we're only going to laugh.
Ich habe jedem gesagt, wir werden jetzt nur lachen.
Smile at least.
Zumindest lächeln.
In his presence is fullness of joy.
Denn in seiner Gegenwart ist die Fülle der Freude.
And she needed his presence.
Und sie hat seine Gegenwart gebraucht.
Because his presence brings his power.
Denn seine Gegenwart bringt seine Kraft.
So tell us what happened.
Also erzähl uns, was passiert ist.
Also ich war erst einmal ein bisschen skeptisch, als mein Mann da nach vorne ging. Ich habe ja schon geglaubt, ich bin ja gläubig, dass das passieren kann. Jetzt schon hier, weiß nicht. Auf jeden Fall hat dann der Zeh angefangen, sich zu bewegen, ganz von selbst. Und ich habe so das Gefühl gehabt, als würde ich einen Strumpf anziehen und würde das Gefühl von unten her bis nach oben kommen und ich konnte das Bein bewegen. Ich habe dann gesagt, den Schuh ausziehen, alles ausziehen, soll ich die Hose runterziehen? Weil die ging bis hierhin, ich konnte es nicht einfach ausziehen. Da sind wir dann auf die Toilette gegangen und haben das alles entledigt.
And so this woman could not even move her toes last night when she came.
Gestern Abend, als diese Frau kam, konnte sie noch nicht mal ihre Zehen bewegen.
Her leg was completely paralyzed for 10 or 12 months.
10-12 Monate war ihr Bein komplett gelähmt.
And show us what you can do now.
Zeig uns, was du jetzt machen kannst.
Ja, genau. Es ist immer gut, wenn man weiß, wer heilt, dass es Jesus ist. Jesus ist, der viel hier geheilt hat. Wir haben aber im gleichen Moment auch erlebt, dass Jesus, dass wir seine Heilung nicht gesehen haben. Dass wir Menschen, die wir lieben, beerdigen müssen, dass Menschen nicht gesund werden. Und das löst bei uns Fragen aus. Und ich denke, dann kann man darüber noch sprechen? Habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Kann man das einfach so ansprechen? Wühlen wir nicht in der Wunde rum? Und ich denke, wir müssen darüber reden. Jesus ist nicht, das ist, mit Jesus die Sache ist nicht immer verständlich, ist nicht immer begreiflich, warum manchmal solche tollen Dinge passieren. Ich glaube, ihr seid Zeugen von 4 großartigen Wundern, die alle hier passiert sind. Und das ist nur der Gipfel des Eisbergs. Wir haben viel mehr gesehen. Ich habe viele solche Videos. Und übrigens, wenn du noch nie, wenn du selbst so eine große Heilung hier erlebt hast und du hast es noch nie auf Video aufgegeben, sei so nett, melde dich bei Wilfried, das war der Bruder, der vorhin diese Edelsteine verteilt hat, weil jedes deiner Wunder ist auch ein Edelstein. Du könntest ihm Edelsteine zurückgeben, indem du sagst, ich habe so ein Wunder erlebt, das ist noch nicht eigentlich aufgezeichnet worden, weil es geht um die Ehre Jesu, es geht, dass wir festhalten, was Gott Großes in unserer Mitte getan hat, trotz allem Schmerz. Wie sieht mich Jesus, wenn ich gerade mal Zweifel habe? Der Johannes, was mich am meisten berührt an dem Text, ist eigentlich nicht, dass Gott Jesus Zeichen und Wunder getan hat, das finde ich großartig, sondern wie Jesus nachher von Johannes spricht. Jesus sagt zu keiner Zeit, wie kannst du an mir zweifeln? Ich bin entsetzt. Du hast so viel gesehen und jetzt bist du so übel drauf, dass du deine Jünger noch gebrauchst, dass nicht nur du Zweifel kriegst, damit die auch noch Zweifel kriegen. Irgend sowas, man hätte irgendwas konstruieren können, um dem ein schlechtes Gewissen zu machen, oder? Ist doch so, ne? Ich will euch was sagen. Dieser Jesus, der spricht gut von Johannes, dem Täufer. Er sagt, dieser Johannes, der Täufer, ist tatsächlich der Mann, von dem die Bibel spricht, dass er dem Messias vorausgeht. Er ist der größte Prophet des Alten Testaments. Und dann sagt Jesus was Gutes über uns. Er sagt nämlich, der Kleinste, der durch Jesus Christus in das Reich des Vaters im Himmel kommt, ist größer als der Größte im Alten Bund. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, Gott kann mit unseren Zweifeln umgehen. Er will uns nämlich helfen. Er hat den richtigen Schraubenzieher und den richtigen Schraubenschlüssel. Und daraus konstruiert er ein Kreuz in unserem Leben. Und macht uns heil. Er weiß, wie er unsere Antworten formulieren muss, damit wir sie verstehen. Es ist gut, wenn die anderen schon verstanden haben, was wir verstehen sollten, aber Gott wird zu uns sprechen, damit wir verstehen, wie wir verstehen können. Das zweite ist, er singt unser Lied. Er singt das Lied vom Johannes. Er singt das Lied des Lobes und sagt, Johannes ist der Größte, der Wunderbarste, der Tollste. Ich bin überhaupt nicht böse, dass er zweifelt. Der ist so großartig. Wenn ihr wüsstet, wie groß, ihr würdet eure Hände nicht mehr waschen, weil ihr ihm seine Hand geschüttelt habt. Ja? Versteht ihr, es geht so in dem Text los. Ihr versteht gar nicht, wie großartig dieser Mann ist, der gerade mitten im Gefängnis sitzt und Zweifel hat. Das ist, wie Jesus damit umgeht, mit unseren Zweifeln. Und er wird uns neue berechtigte Erwartungen schenken. Er wird uns nämlich eine neue Fähigkeit geben, noch viel mehr zu glauben. Und die werden wir jetzt auch gleich brauchen, weil nämlich wir haben diese Woche in unserer Schule Lebensart in der ersten Klasse, haben wir Gottes Stimme hören trainiert, damit Gott sagen kann, was er heute heilen möchte. Und ich bitte mal die von der ersten Klasse, kommt ihr mal zu mir? Weil ich habe ihnen als Hausaufgabe gegeben, dass sie sich von Gott Worte schenken lassen für die Menschen, die heute hier im Gottesdienst sitzen. Es sind nicht alle da, weil nicht viele sind ja aus anderen Gemeinden. Und ich bitte auch die von der zweiten Klasse einfach mal dazu zu kommen. Ihr seid geübt, hoffe ich zumindest. Und wir werden jetzt gleich das Mikrofon rumgehen lassen. Und ihr könnt eine berechtigte Hoffnung haben, nämlich Gott ist gut und er will heute ganz sicher Menschen hier im Raum heilen. Und wir werden einfach, ich werde helfen, die Eindrücke zu interpretieren, dass jeder weiß, was gemeint ist. Und wenn es sie, dich, euch betrifft, bitten wir dich, dort aufzustehen, wo du bist. Du musst nicht nach vorne kommen, keine Sorge, ist keine Falle, wir fangen dich nicht. Sondern da nur aufstehen, wo du bist, damit die Leute, die nachher um dich herum sind, für dich beten können, beziehungsweise unsere Studenten dahin gehen können. So, darf ich bei dir anfangen? Was hast du gesehen oder beziehungsweise wie willst du es ausdrücken?
Ja, also ich habe ein sensibles Frauenthema gesehen, ich hatte Unfruchtbarkeit. Mhm.
Und zwar, wenn ist es so, dass etwas in deinem Körper nicht funktioniert, ich habe mir das vorhin erklärt, was es war, wenn in deinem Körper etwas eben nicht funktioniert und eigentlich davon die Folge Unfruchtbarkeit wäre, dann darfst du dich freuen, wir werden für dich beten, wahrscheinlich wird Gott dich jetzt berühren. Also ist das jemand, trifft das für jemanden zu, der sagt, ist meins, brauchst ein bisschen Mut, aber nicht viel, weil die Heilung ist so kostbar. Dann machen wir erstmal weiter.
Ich hatte den Eindruck, Gott möchte heute Schilddrüsenprobleme, insbesondere Hashimoto heilen.
War auch ganz gut. Trifft es jemanden zu? Für dich, ja, aber noch jemand? Einfach aufstehen. Kurz aufstehen, stehen bleiben.
Also ich hatte nur einen kurzen Eindruck, dass es um Zähne geht.
Also wer hat wirklich im Moment aktuell richtig Probleme mit seinen Zähnen? Ach, da hinten auch, ja, gut. Aufstehen bitte, falls Heilung erwünscht ist.
Ich hatte den Eindruck, dass ein Schlüsselbein was ist, also eine Bewegungsunfähigkeit oder ein Bruch.
Durch einen Bruch vom Schlüsselbein?
Ja.
Trifft es auf jemanden zu, Bewegungseinschränkung oder Unfähigkeit durch einen Bruch vom Schlüsselbein? Die brauchen ganz schön Mut, um hier vorzukommen, wisst ihr, dann könnt ihr auch den Mut haben, aufzustehen. Danke, Sir.
Ich hatte Probleme mit Ohren, also habe ich gehört, und zwar Hörsturz auch aufgrund von Stress und Überlastung.
Okay, wem betrifft das? Okay, da hinten, da, alles gut.
Ich hatte Magenschleimhaut, immer wieder kehrende Entzündung, Sodbrennen, Reizungen, also Magen-Darm-Trakt. Dann weiß ich nicht, ist noch jemand da, der irgendwie Probleme mit dem Schienbein gerade hat? Vielleicht?
Okay, ist das? Aufstehen? Ist schon jemand aufgestehen eben? Kurz mit der Hand winken. Alles klar, gut.
Ich habe noch Schulterkapselgelenk.
Okay. Ein Mädchen, ein kleines Mädchen, das Asthma-Probleme hat.
Ist ein Mädchen, ein kleines Mädchen mit Asthma da? Oder kennt jemand ein kleines Mädchen in seinem nächsten Umfeld, das Asthma hat? Hand heben und wedeln, sonst sehen wir es nicht mehr. Okay?
Rechtes Hüftgelenk.
Rechtes Hüftgelenk. Schmerzen, rechtes Hüftgelenk. Da drüben, genau.
Ich wollte auch nochmal den Eindruck von Depressionen bestätigen und würde dafür beten.
Hat jemand aktuell Depressionen, auch die gleiche Frau? Das passt.
Lendenwirbelsäule, dann habe ich, Richtung Steißbein, also Richtung unten, vor allem sitzen und vor allem auch auf Arbeit. Gewisse Haltungen, die gebraucht werden, die aber nicht schmerzfrei abrufbar sind, wie lange stehen, lange sitzen.
Ist da jemand? Okay, Sir, ja, alles klar. Wunderbar. Nicht toll, dass ihr das habt, aber toll, dass Gott euch jetzt berührt. Und ich möchte euch jetzt bitten, seid so lieb und geht zu den Leuten. Die habt ihr euch gemerkt, wer euren Aufruf hat? Ich wollte auch nochmal fragen, ist diese Dame da, wo mit dem Schwierigkeiten Kinder zu kriegen? Da, okay. Da gehst du. Ja, hast du gesehen?
Nee.
Die Dame dort im Blauen. Da gehst du mal hin. Okay. Wir werden jetzt für euch beten. Wir bleiben alle noch in dieser Gottesdiensthaltung. Leute um diese Menschen herum. Ist ganz einfach. Man kann den Finger benutzen, auf die Schulter legen oder nur die Hand auf die Schulter legen. Mehr braucht es nicht dazu. Und wir werden hier von vorne beten. Geht ihr mal zu den Leuten, zu euren Leuten, die ihr euch gemerkt habt. Verteilt euch mal. Und da gibt es noch jemand. Kommt gleich. Also, auch die Menschen außenrum, wenn ihr seht, derjenige hat noch niemand hier, sind außenrum, guckt euch mal um, geht mal zu den Leuten, die dort was haben. Es ist jetzt eine Heilungssalbung in diesem Raum, die Gott gebrauchen wird, um diese Menschen zu heilen. Es ist er selber, der hier ist, der uns gesagt hat, was er berühren will. Übrigens, wir haben das am Mittwoch ausprobiert und die Person, die dann in der Schule war, die wurde sofort geheilt von all den Gebrechen. Und das macht Gott wieder. Herr, tu es wieder. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt diese Leute berührst und dass du jetzt Heilung schenkst und dass die Schmerzen gehen im Namen Jesu Christi. Komm, Heiliger Geist, komm auf jede Person, jede Einzelne, die jetzt Hilfe und Heilung braucht. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Wirke du jetzt. Komm, Heiliger Geist, in diesem Moment. Ist noch jemand da, der noch niemanden hat, der für ihn betet? Mit der Hand wedeln, bitte. Hier ist noch jemand. Noch jemand, zwei Damen hier, hinten der Björn an der Wand, Herr Schowalder, links von Ihnen, ja. Hier. Kommt noch der Frank, kam noch jemand, ist jemand hier mit akuten Nierenproblemen? Bitte aufstehen und kurz mit der Hand winkeln, wie wild, dass wir dich sehen in dem. Okay. Okay, ihr braucht nicht lange beten, weil Jesus, wenn ihr mal der Bibel nachguckt, da ging die ganze Sache auch nicht so furchtbar lange. Das ging immer relativ zügig, weil Gott weiß, was er tun möchte. Und deswegen ist es bei jemandem deutlich besser geworden. kann ich euch ja Aufmerksamkeit haben. Es ist wichtig, dass wir das machen. Wir müssen Jesus zelebrieren für das, was er getan hat. Ist bei jemandem es deutlich besser geworden? Wenn es bei dir der Fall ist, heb deine Hand und winke. Hier, da vorne. Yes, da, da, hier. Ist noch jemand da, wo es deutlich besser geworden ist? Falls ihr es ausprobieren könnt. Es waren ja auch Dinge dabei, die kann man nicht ausprobieren. Nochmal Konzentration. Schaut nochmal zu mir bitte. Ist es bei Menschen deutlich besser geworden? Super. Da drüben noch irgendwas? Ihr seid noch am Beten. Wichtig ist, dass ihr das bezeugt. Das heißt, wenn ihr nach dem Gottesdienst das ausprobiert habt, ausgiebig, kommt zum Ministry-Team und erzählt ihnen, ich habe eine Heilung erlebt, das war das und das. Okay? Super. Danke ich euch herzlich für. Ihr könnt nochmal Platz nehmen. Wir können Jesus dankbar sein. Er hat Dinge getan. Danke, Jesus. Nehmt bitte wieder Platz. Wir wollen den Gottesdienst, ihr könnt gleich im Anschluss am Gottesdienst miteinander essen und miteinander reden. Nehmt einfach Platz, setzt euch bitte wieder hin. Nehmt einfach wieder Platz, ich warte noch, dass ihr euch setzt, weil es ist wichtig jetzt gleich nochmal. Übrigens, wenn ihr ein Buch haben wollt, was euren Glauben gut aufbaut, das ist von Smith Wigglesworth, für Glauben und Wunder. Das sind wirklich immer so kleine Seiten, wo man gut lesen kann, gibt es im Büchertisch. Ich würde euch das heiß empfehlen, dieses Buch ist so, wie soll man sagen, das ist wieder so ein bisschen, wie sagt man da, Adrenalin für Heilung, ja, so ungefähr. Also lest es mal und ihr könnt es euch als Andachtsbuch zulegen, es ist wirklich gut. Es kann sein, dass es hier einen Menschen gibt, der noch nicht Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Der jetzt plötzlich merkt, wow, das ist ziemlich konkret, das ist ziemlich echt, das ist ziemlich ehrlich, was ich hier mitbekomme. Wenn du hier bist und du hast Jesus noch nicht persönlich in dein Herz gelassen, du aber merkst, du kannst dich dieser Realität nicht länger entziehen, möchte ich dir jetzt noch eins sagen. Du musst wissen, dieser Jesus ist von Gott für dich gegeben worden, damit du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Und das geht ohne diesen Jesus Christus nicht. Das kann man nicht alleine herstellen, das funktioniert nicht. Weil immer die Schuld, die wir alle haben, zwischen dir und Gott stehen würde. Denn Gott ist nicht kompromissbereit, was Schuld angeht. Aber er ist vergebungsbereit. Und wenn du deine Schuld ihm bringst, wird er dir alle deine Schuld vergeben. Und das geht nur durch Jesus. Und wenn jetzt jemand hier ist, der sagt, ich möchte diesen Jesus Christus heute kennenlernen. Das ist wie so ein erster Schritt, so ein Schritt auf Jesus Christus zu. Dann werde ich jetzt beten und dann werde ich euch bitten, dass ihr kurz eure Hand hebt, dass wir uns freuen können mit dir, dass du Jesus angenommen hast. Und im Anschluss bitte ich dich zu mir zu kommen, dann kann ich mit dir sprechen und für dich beten. Und genau. Lieber Vater, das ist dieser Moment. Und die Bibel sagt, dass niemand zu dir kommen kann, es sei denn, du ziehst ihn. Und Vater, ich bitte dich, dass du die Leute jetzt hier ziehst, die heute deinen Sohn Jesus Christus annehmen sollen. Und Vater, ich bitte dich, dass du in diesem Moment ihnen so präsent bist, als Vorschuss Gnade. Amen. Möchtest du heute Jesus dein Leben geben? Ich frage dich ganz persönlich. Dann bitte ich dich, dass du deine Hand aufstreckst, dass ich sehe, dass es dein Wille ist. Fühl dich nicht gedrängt, fühl dich nicht getreten, sondern nur, wenn du das wirklich willst.
jemand hier, der sich heute mit Gott versöhnen lassen möchte? Es ist immer schwierig, in einer Menge von Christen danach zu fragen, aber trotzdem weiß ich, dass immer wieder auch Leute unter uns sind, die Jesus noch nicht kennen. Okay, dann gehe ich davon aus, dass das heute niemand ist und danke Gott trotzdem.
Danke, Jesus.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe dich.